Werte Geeks und Anwärter, mein Name ist Cengiz und ich heiße euch herzlich willkommen im Geek Café. Ihr Kaffeeliebhaber, kommt herbei, setzt euch und gesellt euch zu uns. Wenn ich zu uns sage, dann spreche ich von meinen Mitrednern und Kompagnons. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Thjorben.
Schönen guten Morgen.
Und ebenso einen wunderschönen guten Morgen an meinen zu mir rechts sitzenden Steven.
Hallo.
Also zumindest die Gegebenheit hier in Discord so. Leider bin ich bisher noch nicht wirklich in den Genuss gekommen von einem neben mir sitzenden Steven, aber das hoffe ich doch sehr bald nachzuholen.
Hoffe ich auch.
Einen neben dir sitzenden Thjorben hast du ja ausgeschlagen.
Ja, Thjorben, ich weiß ja, dass wir uns spätestens heute Abend wieder im Bett begegnen. Deswegen habe ich das ausgeklammert.
Ja.
Jungs, ich würde ja fragen, wie es euch geht, aber wir machen kein Geheimnis daraus. Wir haben ein wenig Akklimatisierung betrieben, denn wir plaudern ja schon seit einem guten Stündchen, bevor wir den Aufnahmebutton gesmashed haben. Und in diesem Zusammenhang würde ich sagen, setzen wir doch einfach unsere feucht-fröhliche Unterhaltung von eben fort. Geek-Café muss ich nicht weiter erklären und ausführen, liebe Zuhörer. Ihr wisst, woran ihr seid. Ja, ihr wisst es eben nicht, genauso wenig wie wir. In diesem Sinne, viel Spaß. Viel Spaß erhofft sich auch der Thjorben mit dem Paket, das er heute noch erwartet.
Ja, das ist allerdings auch nur ein Kabel für meine neuen Lautsprecher, damit ich sie endlich vernünftig anschließen kann, weil das, was dabei war, zu kurz war.
Hast du den Adapter bestellt? Eine Verlängerung oder einfach ein komplett neues Kabel?
Ein komplett neues Kabel direkt. Mit vergoldeten Kontakten.
Spann uns nicht so auf die Folter. Was ist es für ein Kabel? HDMI, Cinch.
Es ist Cinch auf Klinke.
Boah, geil.
Ja. Ja, wie gesagt, mit vergoldeten Kontakten. Das ist schon.
Ja, red weiter.
Ziemlich hardcore.
Ich merke schon, es wird gleich zu Beginn richtig dreckig hier. Wir lassen nichts anbrennen. Wir müssen aufpassen, dass uns der Kellner nicht komisch beäugt, wenn wir gleich übereinander herfallen, wegen Thjorbens vergoldetem Cinch-Kabel.
Vielleicht mache ich ein Video, so wenn ich das vergoldete Kabel in die Buchsen stecke, ganz vorsichtig.
ASMR, ja, also genau. Ganz vorsichtig und langsam hinein.
Ja, ja. Richtig. Ja, ich habe einfach neue PC-Lautsprecher gebraucht. Die alten waren kaputt und habe mir jetzt etwas größere besorgt, die an sich sogar so einen eigenen Verstärker eingebaut haben. Man könnte sie auch über optisch oder HDMI anschließen oder sonst was. Das ist für einen PC jetzt alles eher nicht so geeignet. Optisch hätte ich genommen, wenn mein PC einen optischen Ausgang hätte, aber ich mache es ganz oldschool, analog quasi. Einfach nur den Klinkenausgang vom PC und dann auf zwei Cinch-Eingänge in die Boxen. Und das Kabel, was dabei war, war irgendwie, keine Ahnung, einen halben Meter lang oder so. Damit kann man nicht viel anfangen.
Das führt mich zu meiner anfangs geäußerten Kritik wieder zurück mit Peripheriegeräten und der Kommunikation unter diesen Gerätschaften. Ich finde, dafür, dass wir im Jahre 2022 leben, funktioniert das leider noch bei weitem nicht so reibungslos, wie man meinen sollte.
Ja, ich könnte die Boxen, die haben sogar auch Bluetooth integriert, auch per Bluetooth mit dem PC, aber das will ich nicht, weil ich den Bluetooth-Slot oder wie auch immer man das nennen mag, lieber für Smartphone freilasse, wenn ich das mal brauchen würde. Und ich auch finde, dass man, gerade wenn man kurze Wege hat, nicht zwingend auf Funk setzen muss, weil irgendwie Kabel dann doch immer noch ein bisschen besser ist.
Definitiv, und das ist ein weiteres Problem, dass auch heute noch die kabellose Verbindung keine Alternative darstellt zu dem Kabel. Und das bekannteste Beispiel in dem Zusammenhang ist LAN-Kabel versus WLAN.
Ja, in der Tat.
Das stimmt.
Wobei ich tatsächlich gerade, das habe ich dem Steven vorhin schon, da warst du noch nicht, da auch erzählt, das kann ich euch jetzt auch noch mal erzählen, seit kurzem mir eine Dolby Atmos Soundbar habe mit einem Wireless Subwoofer. Und ich bin überrascht, wie gut das funktioniert, auch wie synchron das funktioniert. Und es ist echt geil, dass man da eben nicht mehr wegen einem Kabel angewiesen ist, außer dem Stromkabel. Und das Teil jetzt eben auch nicht mehr frontal bei mir stehen muss, sondern neben der Couch. Und das dadurch nochmal ein ganz anderes Hörgefühl ist.
Ja, ich habe das bei mir und bei meiner Soundbar genauso aufgebaut. Das ist auch ein Wireless Subwoofer und der steht bei mir auch neben Couch. Und das ist schon ein Unterschied. Ich meine, du sollst es ja auch eigentlich, wenn du Soundexperten fragst, was ist der beste Platz für einen Subwoofer, ist es, wird meistens empfohlen, irgendwo in der Ecke.
Weit weg von den Nachbarn. Das ist in meinem Fall der beste Platz.
Ja. Ecke jetzt nicht mal unbedingt, weil der soll schon ein bisschen Luft zum Atmen haben. Ne? Also man sollte ihn nicht an die Wand klatschen, das ist ganz wichtig. Aber generell, das gilt für alle Lautsprecher, dass die ein bisschen Luft um sich brauchen, damit der Klang auch vernünftig sich entfalten kann. Aber tatsächlich ist es eben neben der Sitzgelegenheit, ob es jetzt eine Couch oder ein Sessel ist oder so, ist es einfach was anderes, weil ich die Basswellen dann eben nochmal anders erreichen, als wenn das Ding irgendwo vorne steht.
Und das ist eines der maßgeblichsten Unterschiede, glaube ich, zum Kino. Was heißt glaube ich? Es ist einfach Fakt. Ich hatte es, glaube ich, schon mal beiläufig erwähnt. Eventuell einmal. Bin jetzt stolzer Besitzer eines Beamers.
Noch nie gehört.
Jedenfalls 150 Zoll Leinwand, was schon ziemlich geil ist und definitiv kommt da mega, mega Kinofeeling auf. Aber was ich nicht so einfach reproduzieren lässt zu Hause, ist halt dieser brachiale Sound, den man im Kino hat. Und das ist, glaube ich, mitunter mal mindestens die halbe Miete, wenn nicht gar mehr.
Ja, 100%. Ich meine, der nächste Schritt, den man noch machen könnte, ich weiß nicht, ob das einige Kinos haben, wäre noch ein Körperschallwandler, also der keine Audiosignale überträgt, sondern die tiefen Frequenzen einfach nur in Schall überträgt. Die sind so groß wie kleine Lautsprecher, gibt's auch für den privaten Gebrauch. Schraubst du dir einfach unter die Couch und dann fängt das Ding an richtig zu vibrieren, aber ohne einen Ton zu machen. Das heißt, du spürst auch den Bass.
Ich habe mal von sowas Experimentellem gelesen, und zwar einem Implantat im Zahn, so ein Radio, das tatsächlich diese Schallwellen direkt an den Unterkiefer abgibt und darüber hörbar wird.
Das Ding ist, in der heutigen Zeit habe ich keine Ahnung, ob du mich gerade verarscht oder ob es tatsächlich möglich ist. Ich weiß nicht.
Nein, es ist wirklich möglich und ich habe es tatsächlich gelesen. Also das ist wohl durchaus machbar. Aber gerade in der heutigen Zeit hätte ich viel zu sehr Angst davor, dass das Ding gehackt wird und ich kriege dann ständig irgendwelche Ads reingedrückt.
Also es gibt so subkutane Implantate, kommen eigentlich aus dem Militärbereich für Special Forces oder so, die das wirklich auch mit dem Kiefer verbunden haben, weil du dann auch keinen Hörer hast oder so. Darüber hören die dann auch Funk. Tatsächlich gibt es sowas. Also, dass es das dann irgendwann auch in den Heimbereich geschafft hat, wundert mich jetzt quasi nicht. Und es gibt Kinos, um darauf zurückzukommen, die, ich weiß nicht mehr, wie die Technik genau beworben wird, aber die haben mit vibrierende Sitze tatsächlich. Das ist dann irgendwie dieses 4D irgendwas, keine Ahnung, die dann quasi mit der Soundanlage verbunden sind des Kinos. Und bei krassen Bassbewegungen oder so ist dann eben auch selber nochmal mitrütteln. Ich weiß nicht, wie intensiv das ist. Ich habe da selber noch nicht drin gesessen in so einem Saal. Aber ich weiß, dass es das gibt.
Also ich kann dir einen kleinen Einblick geben, denn sowas gibt es auch speziell fürs Gaming. Weil die haben oft unterschiedliche Namen. Allgemein heißen sie halt Körperschallwandler oder Buttkicker oder Bassshaker.
Buttkicker?
Ja, Buttkicker, ja, genau.
Mein Buttkicker ist, wenn ich furze, dann vibriert dann auch ganz gut, aber.
Mein Buttkicker ist Valentina und naja, wie auch immer. Weiter im Gericht.
Ich übernehme. Und das gibt es auch speziell fürs Gaming, da schraubst du dir einfach unter anderem unter deinen Stuhl und dann zockst du dein Game und dann wird das direkt übertragen und wie gesagt ohne Ton, sondern nur Vibration und das ist schon ziemlich heftig. Stell dir einfach vor, du spielst Call of Duty oder Battlefield und dann macht das Boom und alles bebt und vibriert. Es ist eine kleine Lüge, weil es wird so beworben, ihre Nachbarn freuen sich, weil jetzt hören sie keinen Ton mehr. Am Arsch, Alter, wirklich. Das ist so krass am Vibrieren und am Dröhnen, das hören deine Nachbarn noch viel stärker.
Wenn es in deinem Körper so hart vibriert, dass du sogar deinen Nachbar mitbekommst.
Dann musst du auf jeden Fall nochmal die Folge mit dem braunen Ton aus South Park gucken. Das könnte interessant werden.
Es ist aber wirklich geil. Also es
das glaube ich dir, dass du das geil findest.
Ja, ja. Ich habe mir das ursprünglich geholt für das Sim-Racing. Schraubst du dir schön unter deinen Sim-Rig und dann startest du den Motor und spürst den V8 tatsächlich. Das ist schon mal etwas mehr Immersion als ohne so ein Ding. Aber noch mehr Spaß macht es natürlich bei den normalen Spielen, wie halt Battlefield oder so, wo es richtig dröhnt. Aber deine Nachbarn freuen sich da trotzdem nicht. Aber es ist eine geile Sache. Buttkicker.
Sag mal, Steven, ganz kurze Frage am Rande. Wenn du das so sagst, mit du spürst den V8, setzt du dir einen Helm auf, wenn du Sim-Racing machst?
Gott, nein. Auf keinen Fall. Es gibt eine Werbung.
Auf keinen Fall.
Nee, es sieht wirklich dumm aus. Es gibt eine Werbung von einem Hersteller, der Sim-Rigs verkauft. In der Werbung sitzt einer drin, der hat einen Helm auf. Das ist Fremdschämen hoch 3. Das macht kein Sim-Racer. Setz dich damit einen Helm hin.
Da könntest du in dem Helm halt auch nochmal mit Kopfhörern irgendwie arbeiten oder so, damit du diesen 3D-Audio-Sound nochmal echter hast wie in einem Rennauto oder so. Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie tief manche da drin sind. Ich könnte es mir für mich jetzt auch nicht vorstellen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es Leute gibt, die das machen, um sich noch mehr im Spiel zu fühlen.
Also das kann schon sein, ne? Da würde ich dann auch nichts gegen sagen, aber ich kenne keinen, weil es ist einfach albern. Was ich habe und was wirklich keinen Zweck erfüllt, das sind Gurte. Die waren nicht teuer, die habe ich mir mal bei eBay gekauft, die habe ich mir da dran geschraubt und das gibt schon so einen kleinen Mehrwert vom Renngefühl. Aber das, was fast alle haben, sind eigentlich Handschuhe. Also es fahren eigentlich fast alle mit Handschuhe.
Also wollt ihr jetzt sagen, ich habe mir damals umsonst ein Kleid angezogen, als ich Dead or Alive Extreme gespielt habe?
Ich hatte immer ein Bikini an, also das war schon okay.
Den hatte ich unterm Kleid an, ja, aber...
Das Kleid hat mich immer gestört, das war mir schon zu warm.
Das war auf jeden Fall ein Augenschmaus.
Dead or Alive Extreme Beachvolleyball war auch mit so einem Grund, warum man unbedingt eine Xbox haben musste damals, also...
Wer ist Mann?
Du meinst M-A-N-N. Ich hab's gerne gespielt, sagen wir es mal so.
Tja, wie alt warst du da so, pubertätmäßig? Habe ich das auch gerne gespielt. Gespielt.
Ich glaube 15, 16 wahrscheinlich. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich müsste es jetzt nachschlagen, wann es rausgekommen ist und wie alt ich da gewesen bin. Das ist verschwimmt alles so. Ich würde aber gerne noch mal ganz kurz auf das Thema Kino oder Heimkino zurückkommen, weil ich auch das Privileg hatte, zumindest zeitweise, dass ich auch mal ein sehr gutes eigenes Heimkino mit einer 5-1-Anlage hatte oder aktiv hatte und dann noch das Privileg hatte, dass ich in einem Haus gewohnt habe, wo unter mir Arztpraxen waren. Das heißt, nachmittags und am Wochenende war da kein Mensch und ich konnte richtig gut aufdrehen. Und da muss ich sagen, das war immer noch nicht wie Kino, auch wenn ich einen großen Fernseher hatte, aber das kam dann schon wirklich in die Richtung, wo ich sagen konnte, das ersetzt das zumindest, wenn ich jetzt irgendwie gerade einen älteren Film gucken kann, der jetzt aber auch nicht im Kino läuft, schon sehr, sehr gut.
Ja, also an diesem alten Spruch, Filme werden fürs Kino gemacht, halte ich auch fest.
Ja, dito.
Du brauchst ein großes Bild und du brauchst einen lauten Sound und du bist in dem Film halt viel mehr drin. Klar, es ist nicht so gemütlich oder du kannst das Gefühl auch auf der Couch erzeugen, aber ja, ich nehme immer als Beispiel, nehme ich immer ganz gerne Mad Max Fury Road, ne? Gerade das ist ein Erlebnis im Kino, Wahnsinn, einmalig.
Ja, der macht im Kino einfach deutlich mehr Spaß. Der macht auch zu Hause Spaß, vorausgesetzt. Also ich finde, der macht halt einfach keinen Spaß, wenn man den auf einem, selbst wenn du einen 50-Zoll-Fernseher oder auch einen 65er stehen hast und dann über die Fernsehlautsprecher nur guckst, ne, dann macht der Film wirklich keinen Spaß. Dann ist das kannst du auch auf ProSieben mit Werbung gucken, das ist der gleiche Effekt. Aber wenn du zumindest zu Hause ein bisschen Sound-Equipment hast, dann noch das Wohnzimmer, wo auch immer du guckst, ein bisschen abdunkeln kannst und Störquellen wie Handys und sowas auch mal irgendwie beiseite schaffen kannst, dann kann der auch zu Hause Spaß machen, definitiv. Aber im Kino ist das einfach ein ganz anderes Erlebnis.
Also er war seinerzeit auf jeden Fall, glaube ich, mit unter den besten Filmen des Jahres und also für mich persönlich auch mit unter einer der besten Filme of all time.
Er ist so für 6 Oscars nominiert worden, glaube ich. 6, 7 Oscars. Bekommen hat er, glaube ich, 3 oder 4, alles Effekt-Oscars gewesen. Mhm. Aber erstaunlich war halt, das hat mich auch sehr gefreut, dass er auch für den besten Film nominiert wurde. Ich weiß nicht, ob er auch für die beste Regie nominiert wurde. Aber allein, dass so ein Actionfilm nominiert wird für beste Regie, das ist schon recht ungewöhnlich bei den Oscars. Nicht, dass ich auf diese Oscars irgendwie was gebe. Ich habe die damals oft geschaut, aber heute ist es für mich einfach, ist Quatsch, ne? Ich meine, die letzten Oscars haben sich sehr gelohnt. Props gehen raus an Will Smith, das war mal wieder spannend.
Ich muss sagen, mir hat das in der Seele wehgetan, weil ich diesen Schauspieler einfach irgendwie mochte und irgendwie auch immer noch mag. Ich möchte ihn mögen, aber irgendwie darf man das nicht mehr, keine Ahnung.
Ja, ich meine, letztendlich ist er auch nur ein Mensch und nicht unfehlbar. Ja? Und ich meine, man muss sich mal so ein bisschen auch in seine Lage hineinversetzen. Also ich möchte gar nicht wertend darüber sprechen, was da abging und so, aber letztendlich sind wir alles Menschen mit Emotionen. Es gibt halt nun mal Umstände, es gibt nun mal Tage, die uns halt emotional komplett überfahren und dann, also der Erste möge den Stein werfen, der noch nie irgendeinen Fehltritt hatte, auf den er jetzt beschämt zurückblicken würde.
Ja, ganz genau. Also
hört auf, mit Stein zu werfen! Au, au, au!
Nee, da hast du wirklich vollkommen recht. Also für mich war das keine große Sache. Ich fand das natürlich nicht gut, was er gemacht hat. Sich mit Gewalt zu äußern ist nie richtig. Aber wie du schon gesagt hast, das war ein Fehler. Er hat sich dann danach entschuldigt. Ich kaufe ihm das ab, dass das ernst gemeint war, weil ich Will Smith auch davor gemocht habe und ihn auch jetzt mag und ich ihn für einen sehr intelligenten und einen guten Menschen halte. Deswegen kaufe ich ihm seine Entschuldigung 100%ig ab und das Thema ist für mich da durch. Im Prinzip ist das eine Sache zwischen den beiden. Ne? Also wenn ich Türme eine knalle, dann hat das James überhaupt nichts anzugehen.
Nee, Moment, stell dich mal hinten an, Steven. Also die Schlange ist lang. Da musst du dich gedulden. Aber ich kann auch nicht von der Hand weisen, dass das danach halt für mich echt so einen fahren Beigeschmack mit reingebracht hat, seit jeher, wenn ich den guten Will jetzt auf der Mattscheibe sehe. Und ich bin, wie gesagt, auch eigentlich ein recht großer Fan. Ich bin aufgewachsen mit Der Prinz von Bel-Air, ich habe Bad Boys gesehen, ich mochte sogar Wild Wild West, obwohl das bis heute seine größte Verfehlung vielleicht war. Also Will ist definitiv einer der ganz, ganz Großen in Hollywood und auch eigentlich, wenn man das mal ausklammert, was zuletzt passiert ist, ein super sympathischer Kerl, der das Herz auf der Zunge trägt.
Ja, genau, das ist es halt. Ich habe auch früher, als ich ein Teenager war in den 90ern, noch seine Musik gehört. die auch teilweise nicht schlecht war. Und ich habe wirklich, das ist so
ein... Welcome to Miami.
Genau, zum Beispiel. Aber es ist wirklich ein Mensch, den ich natürlich persönlich nicht kenne, aber zu dem man irgendwie aufgesehen hat, weil der irgendwie es geschafft hat, eigentlich nie groß in irgendwelchen Geschichten verstrickt zu sein, die negativ waren. Und dann kommt halt so eine Sache bei den Oscars, wo er sich halt vor allem auch seine eigene Karriere für die Zukunft, erstmal für die nächsten x Jahre, ziemlich mit verbaut haben dürfte, weil da jetzt nur noch fragwürdige Angebote wahrscheinlich kommen von irgendwelchen Leuten, die jetzt halt diesen Cash Grab mit dem Namen haben wollen, aber vielleicht nicht mehr unbedingt sagen, wir können ihn irgendwie wirklich als Paradebeispiel für irgendwas nutzen oder irgendwie wirklich als Galionsfigur auf ein Projekt draufsetzen, sondern höchstens noch, ja, ich habe so ein bisschen Angst, dass er jetzt so ein bisschen diesen Steven Seagal macht und in so B- und C-Movie-Schiene abrutscht.
Nee, ich glaube, ganz so tief wird er da nicht sinken. Aber du hast da eben nochmal was Cooles angesprochen und mir wieder so ein paar coole Gegebenheiten ins Gedächtnis gerufen, was auch seine Musik angeht. Die war so erfrischend damals, weil er mal kein Skandalrapper war, der es auf deine Mutter abgesehen hat und mir erzählt, was er mit dir alles angestellt hat gestern, sondern weil er halt mal so wirklich cleane Musik gemacht hat.
Die, gute Laune meistens auch war, ne?
Gute Laune, ja. Gute, richtig gute Laune-Sound. Ja. Ich muss zugeben, es fällt mir auch oft schwer, den Künstler von der Kunst zu trennen. Ich muss zugeben, oft ist es dann wirklich so ein fader Beigeschmack, den dann solche Skandale leider mit reinbringen, in meinem Empfinden.
Das ist bei mir genauso. Das ist bei mir aktuell schon eine ganze Weile, ist das bei mir bei Michael Jackson so. Ich weiß nicht, ob ihr diese Dokumentation mal gesehen habt, Leaving Neverland. Mhm. Ich habe mir meine Meinung jetzt nicht nur anhand dieser einen Dokumentation gemacht, sondern ich habe auch weitergelesen, habe mir viel mehr Gedanken gemacht. Und seitdem höre ich eigentlich keinen richtigen Michael Jackson mehr, weil, ja, wie du schon gesagt hast, Cenk, es ist ein ganz komisches Gefühl irgendwie.
Bei Michael Jackson ist mir das überraschenderweise einfacher gelungen. Also ich muss zugeben, ja, auch da natürlich unschön, was da so ans Tageslicht kam, mal außen vor, was jetzt daran tatsächlich der Wahrheit entspricht und was nicht. Aber ich liebe seine Musik, also mal abgesehen davon, dass ich mit der aufgewachsen bin und finde, dass er auch bis heute ein unerreichter King of Pop ist und bleibt. Ein Unikat, wie wir es seit Elvis Presley nicht mehr gesehen haben und ja, wahrscheinlich auch nie wieder sehen werden.
Ja, das ist durchaus möglich. Ich fand auch Leaving Neverland, diese Doku, ziemlich hart. Ich fand die, also hart im Sinne von schon krass. Hat auch wirklich den Blick für mich auf Michael Jackson an der Stelle ein bisschen verändert. Ich höre seine Musik eh eigentlich selten aktiv, dass ich sage, ich mache was von ihm an. Aber wenn es irgendwo läuft, hört sich es gut an. Aber ich habe jedes Mal, wenn jetzt wirklich mal im Radio irgendwie was lief von ihm, immer sofort diese Gedanken im Kopf gehabt. Auch wenn nicht 100% klar ist, was davon war es und was nicht. Ist ja auch immer schwierig, gerade wo Michael Jackson selber nun auch einfach nicht mehr lebt. Dass man da auch keine Aussage von seiner Seite nochmal bekommen kann. Ob die denn der Wahrheit entsprechen würde, sei mal dahingestellt. Aber das ist immer so ein bisschen nachtreten. Ich finde zum Beispiel bei Kevin Spacey schwierig, der auch irgendwie ziemlich gecancelt worden ist. Oder ein Beispiel aus dem Comedy-Bereich, Louis C.K., wenn man sich den mal reinzieht, vor allem alte Programme, wo er auch sehr viel sexuelle Jokes macht. Und wenn man die dann im Kontext hat, dass er sich vor Mitarbeiterinnen oder einfach Frauen, die da irgendwie waren, einfach einen runtergeholt hat, ohne sie zu fragen oder sonst was, sondern einfach vor vollendete Tatsachen gestellt hat, dann bleibt mir das Lachen im Halse stecken.
Ja.
Und trotzdem finde ich es irgendwie noch lustig, aber ich denke, ich darf es nicht mehr lustig finden. Das ist so für mich oft das Problem, dass ich mich da selber so frage, ist das jetzt noch richtig? Darf ich das noch? Darf ich das nicht? Weil eigentlich sage ich immer, vor allem Humor, das ist jetzt eben auch nur auf den Humor an sich bezogen, darf erstmal alles, aber der Kontext muss stimmen, ne?
Ja, da warst du wahrscheinlich bei weitem nicht der Einzige, dem was im Hals stecken geblieben ist. Aber um nochmal auf jemanden anderen zurückzukommen, der ebenfalls ein großer Held meiner Kindheit ist und über dem leider auch unschöne Dinge zutage kamen, ist Bill Murray. Ne? Ghostbusters und täglich grüßt das Murmeltier, die Geister, die ich rief, Gott. Also großer maßgeblicher Teil meiner Kindheit, dieser Mann. Und der ist ja am Set auch nicht gerade umgänglich, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Ja.
Erstmal alles Gute nachträglich zu Bill Murray. Er ist vor ein paar Tagen 71 geworden, glaube ich. 71, 72.
Oh, happy birthday, lieber Bill.
Er hat am selben Tag Geburtstag wie Stephen King. Der ist 75 geworden. Also, ich muss sagen, ich habe gar nicht viel gehört über Bill Murray. Gerade bei ihm würde es mir sehr wehtun, irgendwie was zu hören. Bill Murray, genau aus demselben Gründen wie bei dir, Cenk. Das ist Kindheit.
Dann tu dir einen Gefallen und google nicht drei Engel für Charlie, Lucy Liu, Bill Murray.
Ich muss es googeln. Ich muss es. Du kannst es mir auch sagen.
Also, das war wohl nur die Spitze des Eisbergs. Mhm. Das kommt wohl des Häufigeren vor. Und Ich habe gelesen, am Set von Drei Engel für Charlie hat er sich die arme Lucy auserkoren und die so ein bisschen als sein Opfer täglich ein wenig an den Rand des Wahnsinns getrieben und war zu ihr ja stellenweise ziemlich eklig, sehr herrisch, unberechtigterweise. Und gute Lucy wurde dann natürlich von ihrer Crew und von ihren Mitdarstellern in Schutz genommen, die sie da auch ganz toll verteidigt haben. Aber ja, die Dinge da in dem Zusammenhang, die sich da Bill geleistet hat, die waren echt leider gar nicht cool. Aber sowas kann man natürlich als Dritter aus der Ferne auch nur bedingt beurteilen. Ich meine, wir waren schließlich nicht dabei. Das sind Aussagen von der einen Seite und Aussagen von der anderen Partei. Aber wie gesagt, sowas hat man wohl schon häufiger erleben müssen mit dem guten Bill.
Ja, was ich halt gehört hatte, waren so Geschichten mit, dass er irgendwie Frauen umarmt hat, also sehr nah gekommen ist und irgendwie auch mal wohl an den Haaren irgendwie gezogen haben soll. Aber so wie ich das gelesen habe, soll das alles eigentlich immer so scherzhaft gewesen sein. Also nie mit einem sexuellen Hintergrund.
Boah, war da nicht sowas Ähnliches mit Jackie Chan? Oh Gott, wir zerstören uns die ganzen Kindheit.
Ist das so? Da habe ich noch nichts von gehört.
Oh ja, Jackie Chan, ey. Mann. Das war ein Dolch ins Herz, als ich das erfahren habe. Ist auch gar nicht so lange her. Ich meine, ihr müsst euch das mal vorstellen. Ihr seid jenseits eurer 30er und bis dato war das euer großes Idol und euer großes Vorbild. Und ihr habt jedes Frame verschlungen, das dieser Mann auf Leinwand gebracht hat. Und dann müsst ihr plötzlich erfahren, dass dieser Saubermann bei weitem nicht so sauber ist, sondern auch gerne mal dem einen oder anderen Rock nachsteigt. Und sogar laut Medien seine homosexuelle Tochter verstoßen hat, aufgrund ihrer sexuellen Orientierung. Naja, das ist zumindest, was man so aufschnappt vom Sagen, Hören, Sagen. Aber was davon letztendlich stimmt, weiß man natürlich auch noch nicht so recht. Und zudem ist Jackie wohl ziemlich nah per Du mit der kritischen chinesischen Partei.
Ja, die kommunistische Partei da. Ja, er ist quasi ein Freund von
Xi Jinping.
Genau. Also das ist auch das, was ich gehört habe, dass er vor allem sehr nah an der chinesischen Regierung ist und da vieles auch wenn Aufstände waren oder so oder Demonstrationen, die niedergerungen wurden durch Militär teilweise, dass er da wirklich immer auf Seiten der Regierung war und was ich auch nicht ganz verstehen kann, wenn du eigentlich ein Weltbürger bist in der Stelle, der in Hollywood gearbeitet hat und sonst was, der weiß, wie freies Leben sich auch anfühlen kann und dann dieses unterdrückte Leben für sein eigenes Volk dann auch noch so feiert. Gut, wir wissen jetzt alle nicht, wie es in China wirklich ist. Wir kennen es auch nur, wie es unsere Medien darstellen. Nichtsdestotrotz finde ich das alles sehr, sehr skurril.
Aber wenn du bedenkst, dass selbst Hollywood vor China kuscht, einfach aufgrund ihres weltwirtschaftlichen Einflusses, da kannst du dir ja ausrechnen, wie sich einer der eigenen Landsleute dann verhält. Ne? Ich glaube, sein Erfolg wäre wahrscheinlich nicht der er heute ist, wenn er sich verscherzt hätte mit der chinesischen Regierung.
Ja, aber es ist ein Unterschied, ob du deine Regierung wirklich aktiv unterstützt und befürwortest oder einfach nichts sagst. Ne? Diese Methode gibt es ja dann auch.
Das sagst du, aber ich glaube, die chinesische Regierung ist da viel radikaler und sieht das ganz anders. Entweder du bist für uns oder du bist gegen uns.
Gut, das kann natürlich sein.
Ich weiß, dieser große Skandal war ja auch mit der Mulan-Schauspielerin.
Lu Fei oder wie sie heißt, ne, glaube ich.
Ja, deswegen dieser Film ja auch einen schwierigeren Start hatte, weil sie auch die chinesische Regierung unterstützt hat und der Umgang der chinesischen Regierung mit den Uiguren. Ich hoffe, ich habe es richtig
ausgesprochen.
Uiguren, genau. Aber auch weil Jang es das gerade gesagt hat, muss ich auch an ein Beispiel denken, nämlich an Fantastische Tierwesen 3, wo ja, ist das ein Spoiler? Also eigentlich ist es für mich ist es wirklich kein Spoiler. Es ist ja öfter schon gesagt worden, dass so zwischen Dumbledore und Grindelwald ja schon eine Homosexualität vorhanden war. Also das ist schon auch oft außerhalb der Filme oder Bücher kommuniziert worden und in Teil 3 wird es dann vielleicht etwas expliziter dargestellt, zu Ungunsten von China. Dumm nur, dass das halt ein Weltmarkt ist und ein großer Abnehmer. Und was macht man? Genau das, was Jengis gerade gesagt hat. Man kuscht ein bisschen, setzt hier und da mal die Schnipp-Schnapp-Schere an, schneidet gewisse Stellen raus, damit es dem chinesischen Markt passt und dann ist alles gut.
Außerhalb der Filme kommuniziert worden. Der andere flüstert dem einen ins Ohr. Wir sind schwul. Kommunikation stattgefunden.
Ja, aber ich finde es dann okay, dass zumindest, was ist okay, ist es auch nicht, aber ich finde es gut, dass dann im Zweifelsfall nur in China geschnitten wird und nicht der gesamte Weltmarkt beschnitten wird. Ne? Also ich fände es noch viel schlimmer, wenn wir dann auch Schnitte hätten, nur weil es in China so nicht gezeigt werden darf.
Aber daran kann man auch mal sehen, dass speziell dieser Film dann schwierig als Kunstprodukt eines Künstlers angesehen werden kann, weil der hätte gesagt, das ist meine Kunst, wenn ihr die nicht gefällt, ist mir egal. Take it or leave it. Aber hier ist natürlich ein Unternehmen, da ist Geld dahinter, da kann man hier und da mal was rausschneiden, obwohl es vielleicht entscheidend ist für die Figuren. Weil es halt ein großer Abnehmer ist, der Markt.
Ist das nicht sowieso in dem Zusammenhang quasi Vorreiter von diesem Variantenreichtum eines und desselben Filmes? Haben die nicht irgendwie schon so Versuche angestellt von Serien, wo dann zum Beispiel auch explizite Gewalt oder zumindest die Darstellung von Blut und dergleichen dann bei einer Variante draußen ist und bei einer anderen? Also so, ich meine, die hätten doch auch sowas in die Wege geleitet.
Ja, ich meine mich auch dunkel daran zu
sagen. Da gab es auch diese Kontroverse von ein paar MCU-Serien, die wo plötzlich auffiel, dass das Blut weg war, die eine oder andere explizite Gewaltszene gefehlt hat. Und dann in dem Zusammenhang kam dann ans Tageslicht, dass Disney wohl tatsächlich an so etwas in der Richtung arbeitet. Was in der Praxis dann wahrscheinlich heißt, dass uns künftig dann auf Disney Plus unter anderem ein Film in mehreren Varianten zur Verfügung steht.
Finde ich aber gar nicht mal schlimm, solange es die
Welt... Nee, ganz im Gegenteil.
Ne? Also ich finde es gar nicht verkehrt, wenn man einen Film zum Beispiel entschärfen kann, damit Kinder den trotzdem im Kern immer noch sehen können, dann aber auch eine Version für Erwachsene existiert, die dann hier und da ein bisschen brutaler von mir aus ist oder andere Details zeigt oder wie auch immer. Solange der Film nicht inhaltlich komplett verbogen wird.
Ja, finde ich allemal besser, als irgendwie einen Film von vornherein zu konzipieren für den breiten Massenmarkt und den dann nur noch FSK 6 zu unterwerfen. Da finde ich es doch cool, er macht doch gleich mehrere Varianten. Eine für Erwachsene und eine für Heranwachsende.
Ich meine, das beste Beispiel war doch damals Expendables. Der erste war auf jeden Fall noch ab 18. Ich bin mir nicht sicher, ob es beim zweiten so war, aber der dritte hatte der nicht sogar dann ein 16er Rating und der hatte kein echtes Blut mehr, nur noch digital und auch oder der hatte dann gar kein Blut mehr sogar. Wohingegen die ersten beiden Teile noch absolute Splatterfeste waren. Und das ist im Endeffekt auch nur gewesen, damit im Endeffekt mehr Leute, vor allem junge Leute, diesen Film sehen können. Ne?
Auch interessant an der Stelle, man denkt ja, also wenn man an John Wick denkt, denkt man natürlich an den mega geilen Film, ganz klar. Aber auch das ganze Blut ist auch animiert. Da hätte man auch, handwerklich hätte man auch was machen können, um das echtes Blut machen zu können. Aber es fällt halt nicht auf, weil es halt vielleicht auch dezent gemacht ist oder ein bisschen untergeht in der hammergeilen Action.
Ich glaube, in dem Fall ist es einfach sehr gut animiert. Und das kommt halt hinzu. Und das wollte ich eigentlich vorhin zu Mad Max noch sagen, dass bei Mad Max das für die Effekte nominiert war, eben weil das eigentlich fast ausschließlich praktische Effekte waren. Da war so gut wie nichts computeranimiert.
Ja, das finde ich auch ziemlich geil. Ich finde, Blutbeutel müssen zurückkommen. Ich hätte gern wieder mehr praktische Effekte in der Kinolandschaft.
Ich hätte auch super gern, wenn es einfach viel mehr praktische Effekte gibt oder halt eine Kombination aus praktischen Effekten und digitalen Effekten.
Amen, Bruder, amen. Ich finde, CGI funktioniert halt immer noch am besten unterstützend. Ja, wenn es eingeflochten wird, in Zusammenarbeit mit praktischen Effekten, ist es total geil. So negativ fällt es aber auf, was halt immer häufiger der Fall ist, dass man alles nur noch im Reagenzglas beziehungsweise im Studio produziert, nur noch am Computer, alles nur noch künstlich generiert wird. Und das finde ich halt total, total unschön. Ja. Macht doch praktische Effekte und CGI Hand in Hand, das verträgt sich unheimlich gut. Damit könnte man so viel Geileres schaffen einfach, aber...
Also ich verstehe es halt auch nicht ganz so. Praktische Effekte sind oder können eigentlich nicht viel teurer sein, wenn überhaupt, als ein CGI-Studio, was du dann dran setzt. Du hast an einem Film von Marvel mittlerweile irgendwie 5, 6 CGI-Studios sitzen, die verschiedene Szenen machen. Alles Gewerk, was dann teilweise auch noch unterschiedlich aussieht, weil die dann andere Assets zur Verfügung bekommen oder sonst was. Wenn du aber arbeitest mit irgendwelchen praktischen Effekten und dann nur noch ein oder zwei Studios hast, die am Ende das verfeinern müssen, was du vorher in Kamera gedreht hast, dann sieht es doch viel, viel besser aus. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das am Ende teurer ist, praktische Effekte zu machen, als 5 oder 6 Digitalstudios zu finanzieren, damit die deine Szenen irgendwie entwickeln. Es geht höchstens vielleicht schneller und es ist ungefährlicher an manchen Stellen bei Stunts oder so. Von mir aus das noch, aber ansonsten verstehe ich es einfach nicht.
Ich habe den Verdacht, den traurigen Verdacht, dass das Handwerk einfach ausstirbt, beziehungsweise weitestgehend ausgestorben ist und dass es halt kaum noch Unternehmer gibt und kaum noch Firmen gibt, an die man herantreten kann für solche praktischen Effekte.
Das könnte sein.
Die Henson Studios, größtes Beispiel, ne? Die viele unserer Lieblings-Animatronics zu verantworten haben. Was machen die heute?
Sesamstraße immer noch, oder?
Ja, maximal.
Ja. Andererseits, wenn man dann guckt, ILM, Industrial Light and Magic, da gibt es übrigens eine sehr, sehr geile Doku auf Disney Plus zu, die ist einfach nur großartig. Das sind die Meister der praktischen Effekte, das sind aber auch Meister des digitalen Effekts. Die können beides sehr gut. Also es gibt die Leute noch und zumindest das Know-how irgendwo noch. Natürlich, wenn da alte Leute nicht mehr da sind oder so und dann gerade dieses praktische Wissen heute nicht mehr genutzt wird, wird es nicht weitergegeben. Aber eigentlich ist gerade jetzt die Phase, wo man es noch machen kann, weil noch genug Leute aktiv gerade dabei sind, um das weiterzugeben, was schon da ist, um es dann auch noch zu verbessern. Aber ich glaube, es ist einfach, weiß ich nicht, zu teuer vielleicht? Keine Ahnung.
Es hat doch vielleicht auch was mit Sehgewohnheiten zu tun. Ich bin auf jeden Fall eurer Seite. Das Stan Winston Studio müssen wir an der Stelle auch nennen, dass es heute immer noch aktiv ist. Es gibt, glaube ich, kaum einen Film, wo die Stan Winston Studios nicht beteiligt gewesen wären, von Jurassic Park über Star Wars, whatever, keine Ahnung. Aber gerade diesen Hybrid hast du ja schon angesprochen mit Mad Max Fury Road. Ja, da ist in der Tat sehr viel handwerklich, aber es ist auch gar nicht ohne aus dem CGI. Also man denkt immer, da ist gar nicht so viel, aber da ist doch auch recht viel verarbeitet worden. Aber alles im Hintergrund in Harmonie mit den praktischen Effekten.
Wo du heute viele Landschaften hast, die einfach digital rein animiert werden, hast du gerade bei Mad Max zum Beispiel ganz oft wirklich Miniaturen, die noch angefertigt worden sind, die dann zwar irgendwo im Hintergrund aufgestellt wurden, die wurden dann digital einfach rein retuschiert, dass diese Übergänge nicht auffallen oder so. Aber die haben wirklich noch viel mit Kulissen gearbeitet oder mit Miniaturen. Ne? Und auch die Autos oder so, da war so gut wie nichts dran digital. Die Explosionen waren echt, was auch super wichtig ist. Ich habe kürzlich erst einen Film gesehen mit Gerard Butler, der eigentlich kaum der Rede wert ist. Der war wirklich okay. Chase heißt der. Kann man mal so weggucken an einem Sonntag oder so. Aber da war eine Szene, wo es eine fette Explosion gibt. Und das sah so aus wie mit dem Windows 98 Movie Maker. Das kann einfach nicht sein. Das sah einfach richtig schäbig aus und das verstehe ich nicht. Und im Zweifelsfall ballert da in diese Hütte ein bisschen Benzin rein und zündet das richtig an. Warum muss das denn so richtig rotze aussehen?
Nein, wir könnten jetzt natürlich das größte Beispiel nehmen, was auch aktuell ist. Das ist Herr der Ringe damals und Hobbit später. Ist halt auch ein Grund, warum das nicht so gut angekommen ist. Aber ich habe vor ein paar Tagen, war da jetzt bei Amazon Prime drin, ist nochmal der Exorzist geguckt von 1973. Ist leider nicht der Director's Cut, also es fehlt der berühmte Spider-Walk in der Version leider. Eines der unheimlichsten Filme sind, die für mich jemals gedreht wurden. Ist da nicht drin, aber diese ganzen anderen Effekte von dem Film, der heute noch super unheimlich ist und gerade auch wegen den Effekten, weil es halt praktisch ist, haut der dich heute noch um, der Film, ne? Wenn du dir heute irgendwie einen Horrorfilm anschaust, das berührt dich nicht mehr, ne? Weil du weißt halt, es ist fake. Also es kommt halt aus dem Computer und es geht nicht mehr in Mark und Bein, wie es ein Exorzist vermag hat.
Also es muss halt greifbar sein, ne? Es muss halt anfassbar sein und das bringt halt auch ein ganz anderes Feeling rüber, als etwas, das gänzlich am Computer generiert wurde, von dem du weißt, es ist halt einfach nicht da, es ist halt einfach nicht zugegen physisch. In dem Zusammenhang, wegen deinem Beispiel mit der Exorzist, da fällt mir auch ein anderes gutes Beispiel ein, was auch Erwähnung gefunden hat in unserem Horrorfilm-Special mit dem guten Philipp von damals. Und zwar die Neuauflage von Nightmare on Elm Street von 2010, 2011. Da gab es eine ikonische Szene, in der ein Träumender in seinem Bett lag und Freddy ist über ihn hergefallen. Und in einer Szene hat er sein Gesicht quasi durch die Wand gedrückt und an der Wand hat sich das Gesicht von Freddy abgezeichnet. Das war im Original ein praktischer Effekt, was wirklich sehr furchterregend und sehr, sehr cool aussah. Und wie zu erwarten, im Remake von 2011 war es halt gänzlich CGI und das war eines der größten Enttäuschungen, die der neue Film mitbrachte. Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs. Ich will jetzt kein Fass aufmachen. Dieses Remake, dieser neue Film von 2011 ist für die Ablage F.
Leider, als riesengroßer Nightmare on Elm Street Fan habe ich mich auf diesen Film massiv gefreut, vor allem, weil ein bisschen mehr über die Hintergrundgeschichte von Freddy Krueger erzählt wurde. Aber das ist mir im Endeffekt auch alles scheißegal, weil der Film hat, wie du schon gesagt hast, einfach egal.
Eines der schlimmsten Dinge, die dieser Film verbrochen hat, das, was der Film hinzugedichtet hat zum Background und zu dem Werdegang des Freddy Krueger. Da haben sie nämlich herangezogen, dass er sich sexuell an den Kindern vergriffen hat. Was ich vollkommen unnötig und an der Stelle irgendwie einfach nur geschmacklos finde. Es war unnötig und hat nichts zur Qualität oder zur Handlung des Films beigetragen. Na egal, wie auch immer. Also jedenfalls, ich würde mir ja in dem Zusammenhang auch wünschen, dass der nächste Turtles-Streifen wieder mit Animatronics arbeitet. Das fände ich mal wieder richtig cool.
Der nächste Film wird Animation.
Finde ich immer noch besser als das, was Michael Bay gemacht hat, ehrlich gesagt. Ich will jetzt nicht zu hart drauf bashen, denn ich hatte auch trotzdem meinen Spaß, ja, nachdem ich darüber hinwegkam, wie die Turtles denn aussahen, ganz explizit auch im Gesicht, konnte ich durchaus sowas wie Spaß aufbringen bei den Filmen. Aber das war ja einfach nur noch ein einziges CGI-Filmfest. Also eine Animation jagte die nächste. Es ist schwer zu beurteilen, was an dem Film noch echt ist und was im Computer generiert wurde. Deswegen so ein bisschen mehr Back to the Real Life im nächsten Film fand ich überhaupt nicht verkehrt.
Das war halt die konsequente Weiterentwicklung von Transformers im Endeffekt. Also ich konnte dem ersten Film tatsächlich so gut wie nichts abgewinnen. Der zweite war allerdings dann schon wieder so gut, wenn man mal von der Optik der Turtles absieht, die wirklich grausig war, dass ich gern dritten gesehen hätte. Dann wurde das ganze Projekt ja eingestampft. Jetzt steht ja zumindest ein Film von, ich meine, Seth Rogen aus. Ein Animationsfilm allerdings. Und es gibt jetzt auf Netflix aktuell noch zur aktuell laufenden Turtles-Animationsserie von Nickelodeon auch noch einen Film zu Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles. Ja. Oh, ich muss aber sagen, ich bin wirklich ein Riesen-Turtles-Fan. Ich habe eigentlich alles gesehen, selbst diese unsägliche Live-Action-Serie, die es da damals gab.
Mit dem ersten weiblichen Turtle, Venus.
Venus, genau, ja. Und selbst der konnte ich dann irgendwie noch ein bisschen was abgewinnen. Hat mich auch da ein bisschen geärgert, dass es dann keine zweite Staffel gab, allein weil die erste nämlich einen Cliffhanger hatte. Nichtsdestotrotz habe ich Rise of the TMNT abgebrochen, weil ich mit dieser Serie überhaupt nichts mehr anfangen konnte. Die ist nicht für mich gemacht. Die ist für ein ganz, ganz anderes junges Publikum, die Turtles quasi noch gar nicht kennt. Das ist auch okay, damit muss ich klarkommen. Aber das hat halt einfach nichts mehr mit dem zu tun, was die Turtles für mich sind oder wie ich sie auch kennengelernt habe. Über alle Iterationen, die es sonst so gab bisher. Es wurde immer was verändert, aber es wurde auch irgendwie im Kern immer noch der Geist beibehalten oder die Charaktere immer noch so dargestellt, wie sie halt mehr oder weniger von den Ursprüngen her waren. Wenn auch alles natürlich im Vergleich zu den alten Comics, die Kevin Eastman und Peter Laird damals gemacht haben, immer weiterentwickelt und verändert wurde, aber das war mir dann eine Spur zu hart. Aber ja, ich hätte auch liebend gern nochmal einen richtig, richtig guten Live-Action-Film, gerne auch wieder mit Animatronics, die dann maximal mit CGI ein bisschen hier und da aufgehübscht werden, dass man vielleicht keine Nähte sieht, die Gesichter sich ein bisschen weicher bewegen oder so. Aber das wäre für mich wahrscheinlich auch so ein bisschen ein Wunschtraum, der nie in Erfüllung gehen wird.
Also die neue Serie, von der du gesprochen hast, The Rise of Ninja Turtles, da habe ich auf jeden Fall auch mal reingeguckt. Und die ist im Prinzip ist das die Antwort auf die Frage, was passiert, wenn du die Turtles unter einen Japanizing Beam hältst. Einmal ordentlich drauf geballert und du hast so ein Anime-Schlachtfest, das im Kern, wie du gesagt hast, schon noch irgendwo an die Turtles erinnert, aber im Wesentlichen doch ziemlich auf Anschlag gedreht wurde in jeglicher Hinsicht. Womit ich mich so ein bisschen schwer getan habe, ist mit ihren neuen mystischen Fähigkeiten, die sie jetzt auch erhalten haben in dieser Serie. Was aber ja nicht nur Bestand in der Serie hat, in den nachfolgenden Comics hat das wohl auch Bestand. Also die wollen jetzt wohl so ein bisschen mehr in diese Richtung gehen und den Turtles, ich sag mal, einen zusätzlichen neuen Kniff mit reinbringen, was es für meinen Geschmack halt absolut nicht haben muss, weil die Turtles, das, was ich an den Turtles genossen habe, ist, dass sie ja doch recht bodenständig sind. Ich meine, okay, mal davon abgesehen, dass es mutierte Schildkröten sind, ja, aber zumindest was so ihre Fähigkeiten angeht, waren sie doch ziemlich bodenständig. Sind halt kampfkunsterprobte Jungs, die mit Martial-Arts-Waffen ihren Gegnern in den Arsch treten. Nicht mehr und nicht weniger. Und jetzt hat jeder von denen auch so eine mystische Zauberfähigkeit. Und,
ja, ich lese die Comicreihe von IDW. Da gibt es mystische Fähigkeiten in dem Sinne bisher zumindest nicht. Wobei ich auch ein paar Ausgaben hinterherhinke. Wer weiß, was da noch kommt. Was da dann höchstens ist, dass zum Beispiel bei der Origin-Story ein bisschen was verändert wurde, dass die Turtles quasi wirklich Kinder von Splinter waren in einer Vergangenheit und wiedergeboren sind in diesen Schildkröten, die dann aber mutiert sind und aber quasi die Seelen dieser Kinder von Splinter waren, der früher eben auch als Hamato Yoshi gelebt hat, getötet worden ist und so weiter und so fort. Da hat man sich versucht, ein bisschen auf einer anderen Ebene daran zu orientieren und das ein bisschen anders gemacht. Damit kann ich aber leben. Aber dieses Mystische, was da hinzugekommen ist in der Serie, finde ich halt auch ein bisschen bekloppt. Vor allem, wenn man sagt, also das ist zumindest kommuniziert worden am Anfang, dass es die Vorgeschichte ist, wie die Turtles quasi zu den Turtles wurden, wie man sie dann später kennt. Und das ist halt absoluter Schwachsinn. Vor allem, wenn man sich dann anschaut, was mit Splinter gemacht worden ist, der einfach nur noch ein Couch-Potato ist, der seine Soap-Operas im Fernsehen sehen will und sich für nichts interessiert. Dann hast du mit April auf einmal ein farbiges Mädchen, wo ich mich jetzt noch nicht mal unbedingt in der Hautfarbe hochziehen will. Aber das verändert den Charakter in dem Sinne nicht, aber allein dieses alles auf dieses Kinderniveau zu heben. Das hat man mit der Animationsserie davor leider auch schon gemacht. Und dass man April O'Neil und Casey Jones als Kinder dargestellt hat, das hat mir da auch schon nicht so gut gefallen. Aber alles jetzt noch irgendwie auf ADHS und hyperaktiv TikTok-Konzentrationsspanne, ein Gag jagt den nächsten. Das Einzige, was man wirklich bei der Serie sagen muss, was wirklich gut gemacht ist, das kann ich sagen anhand der paar Folgen, die ich gesehen habe, die Animation, die ist butterweich, die ist schnell, die ist gut, das sieht wirklich alles richtig toll aus. Und das ist, was ich so schade finde, dass es eigentlich richtig schön aussieht und überhaupt nichts für mich ist.
Ich bin bei Turtles ausgestiegen, damals als Kind, die ich da gesehen habe. Ich weiß nicht, welche Serie das war, aber da habe ich dann schon ein paar Folgen geschaut. Ansonsten bin ich auch, wie auch bei Nintendo und Pokémon, in diesem Franchise nicht drin.
Die Mauer in deinem Kopf muss endlich mal weg.
Steven, du weißt ja, wo die Tür ist.
Ich komme da heute auch nicht mehr ran. Also mutierte Schildkröten, die gern Pizza essen und Kung Fu können. Uncool. Ninjutsu,
aber egal.
Woran ich gerade denken musste, als du gesagt hast, die Mauer im Kopf ist, der Film, das Dorf der Verdammten, weil Christopher Reeves hat ja da mitgespielt und zwar ja, glaube ich, sogar sein letzter Film, den er noch gedreht hat. Und um sich da gegen diese Gedankenkontrollkräfte der Kinder zu erwehren, hat er quasi eine Mauer aufgebaut. Und ich habe neulich gesehen, gar nicht so lange her, darauf wurde ich im Vorfeld gar nicht so aufmerksam, dass es jetzt auch ein Serienformat gibt dieses Films. Aber hey, wen wundert das heutzutage noch? Was wird denn heutzutage nicht in Serienform verwurstet? Aber es sah auf jeden Fall sehr interessant aus und der Trailer war auch sehr vielversprechend. Ich werde da definitiv mal reingucken, zumal gute Serien dieser Tage auch immer seltener werden. Deswegen, ich bin immer hellhörig, wenn eine gute Serie in den Startlöchern steht.
Hört sich auf jeden Fall gut an.
Ich habe euch ja schon eine empfohlen. Ich will euch mit Dahmer jetzt nicht noch mehr auf die Nerven gehen. Aber die ist
wirklich Alter, gut. Steven, Dahmer, ne? Mhm. Ihr habt euch so rege darüber ausgetauscht, beziehungsweise du hast uns so rege damit in den Ohren gelegen mit Dahmer. Deswegen an der Stelle wollte ich zwar nicht einsteigen, mir hat auch schlichtweg die Zeit gefehlt, aber was ich dir in dem Zusammenhang erzählen wollte. Bevor du mir mit Dahmer kamst, zwei Tage zuvor, hat mir meine Freundin davon erzählt und hat mir davon erzählt, wie erschüttert und wie schockiert sie diese Serie hat. Ja. Und lustigerweise ist sie bis zur Hälfte der letzten Folge gekommen und hat dann beschlossen abzubrechen. Warum man das ausgerechnet an der Stelle tut, keine Ahnung. Aber Fakt ist, dass sie mir davon abgeraten hat. Dass sie gesagt hat, die Serie hat was in dem Zusammenhang Schlimmes mit mir angestellt und ist auch schwer anzusehen, wenn man nicht emotional eine gewisse Festigkeit mitbringt. Also es ist eine sehr, sehr krasse Serie. Und dann habe ich ihr gesagt, du, ich habe die Serie empfohlen bekommen. Vom Steven und sie hat nochmal mit dem Kopf geschüttelt, nein, guck die Serie nicht. Und dann habe ich in dem Zusammenhang auch deine Sprachnachrichten abgespielt, damit sie mal zu hören kriegt, wie du so abschwärmst über die Serie. Ja, sie ist bei ihrer Aussage geblieben. Nein, tu das nicht. Aber das hat natürlich umso mehr meine Neugierde geweckt. Obwohl ich mich auch ein bisschen schwer damit tue, in Filmen mit expliziter Gewalt gegen Frauen. Peinlich, aber was ich nicht wusste in dem Zusammenhang, klar, Dahmer kennt man, ist natürlich öffentlich bekannt, aber was ich in dem Zusammenhang nicht wusste, ist, dass er homosexuell ist und sich demnach auch seine Gewalt mehr an Männer richtet. Ich möchte jetzt natürlich nicht mit zweierlei Maß messen, ich meine, Gewalt ist grundsätzlich was Schlimmes, aber ich muss gestehen, dass es mir schwieriger fällt, dabei zuzusehen, wie Frauenleid zugefügt wird als Kerlen.
Aber genau das ist es ja, was Dahmer so ausmacht. Also ich stimme erstmal deiner Freundin komplett zu, die hat Die Serie hat mich auch emotional sehr beschäftigt. Es gibt eine Folge, die hat mir das Herz gebrochen. Es wird in der Serie eben nicht wirklich explizit gezeigt. Und genau das ist es, was diese Serie so unglaublich gut macht. Vor allem in den ersten Folgen zieht dich diese Serie so tief in diese Figur Jeffrey Dahmer, dass du gar nicht anders kannst, als emotional in seine Gedankenwelt einzutauchen und du dich hinterfragen musst, wie fühlt dieser Mensch sich, wie denkt er, wie kommt er dazu. Und genau da, wenn dann irgendwelche Filmszenen kommen könnten, wo Gewalt stattfindet, hält die Kamera nicht drauf, sondern sie fängt an, es zu zeigen, aber den Rest überlässt sie eigentlich deinem Kopf. Und da finden ja die schlimmsten Sachen statt. Also was wir uns so vorstellen, das ist ja dann sowieso mit am schlimmsten. Und deswegen geht diese Serie Dahmer wirklich sehr tief und ist wirklich eine Ausnahmeserie. Das ist, glaube ich, mit mein Highlight dieses Jahr. Leider wird sie dann in den letzten paar Folgen schlechter, vor allem Folge 10 ist bisher die schlechteste. Aber ja, also was Dahmer wirklich auszeichnet, ist, sie zieht dich in den Bann, in den Kopf und in den Geist von Jeffrey Dahmer. Unglaublich gut, wirklich. Also ich könnte wirklich sehr viel schwärmen jetzt über diese Serie, aber dann würde ich so lange reden wie Tjorm, das versuche ich zu vermeiden.
zu spät. Nee. Apropos Tjorben, ich merke schon, aus deiner Ecke ist es doch recht ruhig geworden. Ich gehe mal davon aus, dass Dahmer keine Serie ist, die so schnell auf deiner Liste landet.
Nee, nicht wirklich. Also Steven hat zwar sehr viel davon geschwärmt, aber also zum einen muss ich gestehen, ich kannte den Menschen vorher nicht. Ich kenne ihn auch jetzt nicht, bis auf das ihr davon gesprochen habt, dass es irgendwie ein Serienmörder zu sein scheint oder sowas. Aber es juckt mich halt auch einfach überhaupt nicht. Geht komplett an mir vorbei. Also das ist so ein Ding, vielleicht irgendwann mal, aber habe ich jetzt nicht auf der Agenda.
Und Dahmer wurde doch meistens auf der öffentlichen Ebene in einem Atemzug genannt mit anderen Killern, wie zum Beispiel Ted Bundy, zu dem es ja auch eine Verfilmung gibt. Ich meine mit Zac Efron in der Rolle des Ted Bundy. Den habe ich aber auch nicht gesehen.
Genau, der Film heißt, ich krieg den Namen nicht mehr zusammen, der irgendwie Shockingly Evil, Baba and Wild. Also das ist so ein Aussatz, den der Richter damals zu Ted Bundy gesagt hat. Der ist unglaublich böse und keine Ahnung. Und ich habe den Film gesehen und der ist eigentlich gar nicht so schlecht.
Aber der hat bei weitem nicht so viele Kontroversen losgetreten, meine ich. Oder er wurde zumindest auf öffentlicher Ebene nicht so kontrovers diskutiert wie Dahmer. Also insofern, so krass schockiert kann er ja dann doch nicht haben.
Nein, ist auch nicht. Also bei dem Film mit Zac Efron geht es wirklich mehr darum, was seine Freundin von Ted Bundy, wie es ihr geht oder den Leuten in der Umgebung. Was bei Dahmer eigentlich auch so ist und auch so ein Ausnahmemerkmal von Dahmer, da geht es tatsächlich auch viel um die Opfer. Also nicht um die Opfer, die von ihm getötet wurden, sondern um die Opfer, die dann noch am Leben geblieben sind, wie halt seine Familie, wie ihre Gedankenwelt aussieht. Das ist auch wirklich, wirklich sehr gut gemacht in der Serie. Ich kannte die Geschichte von Jeffrey Dahmer vorher auch schon. Also irgendwie habe ich mich mit Serienmordern mal so ein bisschen beschäftigt, vor allem mit den großen, den Global Playern, wie du schon gesagt hast, Ted Bundy, John Wayne Gacy und Jeffrey Dahmer. Es ist aber jetzt eigentlich eine gute Zeit.
Auch interessante Bezeichnung für eine Bande von Serienkillern.
Es sind halt so die amerikanischen, die berühmtesten. Es kommt am 8. Oktober, kommt auch die passende Dokumentation dann zu Jeffrey Dahmer auf Netflix. Auch wieder von John Berlinger heißt er, der auch eine gemacht hat zu Ted Bundy und John Wayne Gacy. Und die auch sehr tief gehen in die Kriminalgeschichte von diesen dreien. Und ja, ich weiß nicht, also je nachdem, wie man so drauf ist, also ich bin so ein Typ, ich saug das auf, ich lasse das leider sehr tief rein in mein Herz und brauche dann immer eine gewisse Zeit, das irgendwie zu verarbeiten, weil man ist ja dann doch voller Empathie und stellt sich vor, wie ist es den Opfern dann und dann gegangen. Es ist immer gut, eine gewisse Grenze zu ziehen. Und ich dachte eigentlich, dass mir das bei der Dahmer-Serie, von der ich zuerst gedacht habe, es ist ein Film, dass mir das da mehr gelingt, denn ich dachte eigentlich, das ist schon wieder irgend so ein Film, der einfach nur den Mörder glorifiziert und einfach nur abscheuliche Bilder zeigen will. Und dann kommt die daher, die Serie, erwischt mich eiskalt und lässt mich einfach nur mit offenem Mund zurück. Wirklich gut.
Also, ich muss dazu sagen, Ted Bundy, der Name ist jetzt auch ein paar Mal gefallen. Ich habe, und das ist ein bisschen peinlich tatsächlich, ich habe aber erst vor ein paar Jahren, als diese Netflix-Serie rauskam, die Doku über Ted Bundy, da habe ich erst festgestellt, dass Ted Bundy nicht der Sohn von Al Bundy ist, wenn alle über den reden, sondern dass es wer anders ist. Ich habe es wirklich immer gedacht, wenn der Name gefallen ist, es geht um den Charakter aus einer schrecklich nette Familie und konnte den Zusammenhang dann oft auch irgendwie nicht herstellen. Den dritten Namen, den du gerade erwähnt hast, Steven, den habe ich auch noch nie gehört. Es mag bei mir auch zusammen, ich interessiere mich halt auch nur für True Crime oder sowas. Das Einzige, was ich an True Crime in Anführungszeichen gerne gesehen habe, waren die zwei Staffeln Only Murders in the Building auf Disney Plus und da geht es eigentlich um einen True Crime Podcast, wie der entsteht mit einem Mordfall hinten dran. Das hat auch nichts mit True Crime in dem Sinne zu tun, aber ansonsten ist das alles überhaupt nichts, was mich irgendwie reizt und auch diese echten Massenmörder oder wie auch immer, die es da gibt und geben mag, das, also Namen hat man bestimmt irgendwo mal im Radio gehört, das geht aber bei mir links rein, rechts raus und das bleibt überhaupt nicht hängen.
Ja, so ist das bei mir eigentlich auch, aber ich hatte halt hauptsächlich diese drei, ich meine, ich kenne auch ein paar andere, aber hauptsächlich diese drei, so die ich kannte, wie gesagt, Ted Bundy, John Wayne Gacy, Jeffrey Dahmer und dann kam halt genau zu den dreien bei Netflix eine Dokumentation und jetzt halt die Serie, da habe ich mir das auch angeschaut. Ansonsten ist mir das auch alles viel zu viel auf Netflix mit True Crime.
Apropos True Crime, habt ihr in dem Zusammenhang diesen Batman-Podcast mitbekommen, der sogar eine gewisse Zeit lang Joe Rogan von dem Thron gestoßen hat, als der für eine gewisse Zeit lang erfolgreichste Podcast der Welt?
Da sagst du was. Ich habe diesen Podcast, da gibt es ja auch eine deutsche Fassung von, Das habe ich durch Zufall vor 3-4 Tagen entdeckt und habe jetzt die ersten 3 Folgen gehört und bin ziemlich gehuckt. Also ich, immer mal wieder, jede Folge geht so eine halbe Stunde ungefähr, das ist richtig gut produziert. Die ersten 2 Folgen waren sehr verwirrend, wenn man dann vor allem in die dritte einsteigt, weil dann denkt man sich noch, ohne dass ich jetzt was spoilern will, okay, man hat hier anscheinend eine andere Origin-Story und in Folge 3 wird man reingeworfen und es ist komplett anders und ich weiß jetzt auch noch nicht, wo es hingeht. Wie gesagt, ich habe erst die ersten 3 Folgen gehört und bisher finde ich es richtig, richtig gut.
Ja, sehr cool.
Auf Deutsch allerdings, den Original auf Englisch habe ich nicht gehört.
Freut mich, dass du den Eindruck, den ich erhalten habe, da auf jeden Fall bestätigst. Ich habe bisher nur kurz reingehört, aber es ist auf jeden Fall was auf meiner Liste, worauf ich mich so richtig freue, wirklich, weil, wie gesagt, ich habe reingehört. Ich konnte schon feststellen, was für eine immense Qualität da einfach drin steckt. Ich fand es auch sehr interessant, dass die Origin-Story halt einfach mal schon krass verändert wurde. Aber ich bin sehr gespannt, definitiv darauf, worauf das hinausläuft. Ich habe mich in dem Zusammenhang nur gefragt, so warum bezeichnet man das eigentlich noch als Podcast, genau genommen?
Es ist ein Hörspiel.
Zu meiner Zeit war es ein Hörspiel, genau.
Eindeutig.
Aber heutzutage wird wohl alles vermarktet unter Podcast.
Ich glaube, auch bei Podcasts ist das Thema True Crime jetzt nicht überrepräsentiert, aber doch schon viel Auswahl da,
oder? Ich glaube schon.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, in Amerika die beliebtesten, populärsten Podcasts gehören dem Genre True Crime an. Wenn da jetzt nicht gerade Joe Rogan draufsteht, der ja über jeden Zweifel erhaben einfach ist und sich ziemlich lange hält als der erfolgreichste Podcast der Welt. Pass auf, Joe, Geekgeplauder ist dir dicht auf den Fersen. Aber True Crime, muss ich euch sagen, habe ich nie wirklich reingefunden. Ist halt auch einfach nicht meins.
Nee.
Aber es erfreut sich nach wie vor einer ungebrochenen, riesengroßen Beliebtheit weltweit.
Aber da habe ich auch mal eine Frage an euch, denn auch jetzt im Zuge von Dahmer wird wieder sehr viel spekuliert, ob das denn in Ordnung ist. Das ist die alte Diskussion, inwieweit man diese Sachen verfilmen sollte oder Aufmerksamkeit geben sollte, vor allem dann den Mördern, die ja dann nur mal den größten Teil der Aufmerksamkeit bekommen. Wie gesagt, im Zuge von Dahmer melden sich jetzt auch viele Opfer, die das nicht in Ordnung finden. Findet ihr das grundsätzlich verwerflich oder fragwürdig, sowas zu verfilmen? Es ist eine schwierige Frage, ich weiß.
Wir sind auf den letzten Metern unserer heutigen Ausgabe, dass du ausgerechnet so eine schwierige und so eine essentielle Frage jetzt stellen musst. Es ist wirklich Zündstoff für etliche von Podcasts. In dem Zusammenhang kann man auch eine ganze Reihe machen, ehrlich gesagt. Aber es ist ja doch eine sehr, sehr philosophische Frage. Schwierig. Also
entschuldige, ich ziehe die Frage
auf zu. Die Kürze definitiv nicht zu beantworten, ist es schwierig. Ich möchte an der Stelle nur so viel sagen, mir tun die Angehörigen sehr leid. Mir tut es auch sehr leid, wenn sie in dem Zusammenhang ein zweites Mal durch all diese Grauen gehen müssen, durch die sie bereits gegangen sind und wahrscheinlich auch froh dessen waren, das hinter sich zu haben. Für einen anderen mag das vielleicht eine Gelegenheit sein, das Ganze nochmal aufzuarbeiten auf eine andere Weise. Ist es schwer zu beurteilen und ich glaube, aber auch nicht uninteressant, um mal darüber zu diskutieren.
Das ist auch nochmal so ein kleiner Pluspunkt, den ich halt da mal geben muss, dass er sich das halt nicht so einfach macht. Er legt schon den Fokus, da würde ich den Hauptschauspieler Evan Peters widersprechen, der mal in einem Interview gesagt hat, es geht weniger um den Mörder, sondern mehr um die Opfer. Das stimmt schon, aber es kommt halt auch doch schon viel Jeffrey Dahmer vor, aber halt auch in einer anderen Form, als es andere Filme oder Serien gemacht haben, sondern mehr um das Verstehen, wie kommt sowas zustande. Aber diese Serie bietet den Opfern auch wirklich sehr viel Raum und dann kann so ein Projekt auch schon wieder ja nicht heilend sein, aber es kann eine Art Mehrwert bieten, dass man diese Geschichte, wenn man sie denn schon aufrollt, die Opfer ein bisschen in den Fokus rückt. Ich hätte mir gewünscht, das hat eine Schwester eines Opfers auch gesagt, dass Netflix irgendwie die Opfer hätte beteiligen können am Gewinn. Dem stimme ich zu, also dass man die irgendwie komplett außer Acht lässt und dann irgendwie dadurch Gewinn schöpft oder so rein Gewinn, ohne irgendwie, keine Ahnung, eine Stiftung aufmacht oder irgendwie sowas. Also das könnte man schon machen.
Aber das wäre halt auch wieder auf eine gewisse Weise anmaßend, weil dann könnte man sagen, versucht ihr jetzt das Leid dieser Menschen zu beziffern? Also, weißt du, man kann es natürlich so betrachten und so. Ist schwierig, ehrlich gesagt, ist schwierig.
Zumal ich da einfach bei Netflix auch sagen muss, ohne dass ich den Verein irgendwie in Schutz nehmen will, eine Produktion, die auf Netflix läuft, die wirft in dem Sinne keinen extra Gewinn ab, weil das Abonnenteneinnahmen sind. Und für diese Doku wird sich kaum jemand extra ein Netflix-Abo machen. Und selbst wenn, sind das 20 Euro im Monat, wenn überhaupt. Ich weiß nicht, was es aktuell genau kostet. Das ist was anderes als bei einem Film oder einer Doku, die im Kino läuft oder eine Auswertung auch über TV oder so bekommt, wo es dann eben mit Werbeeinnahmen und so anders noch gegenfinanziert wird. Da dann zu sagen, das ist der Gewinn, den diese Produktion einspielt, kann Netflix wahrscheinlich selber kaum sagen, weil die Auswertung auf so einen Monat gesehen ist, wie dieser Kunde, der selbst wenn er in diesem Monat das geguckt hat, noch andere Sachen geguckt haben und das wird dann gegengerechnet werden müssen. Also ist das in dem Fall nicht so leicht wie bei einer Produktion, die von irgendeinem anderen Studio kommen würde oder für eine andere Plattform.
Ja, das kann schon sein. Wobei ich aber wirklich noch sagen würde, dass einige Kunden sich speziell wegen eines Films oder wegen einer Serie ein Abo holen. Bei Stranger Things war das damals auch massiv, wo dann die Leute ankamen zu Netflix und auch Dharma und dann machen wir echt Schluss mit Dharma, obwohl ich da, wie gesagt, noch ewig weiterreden könnte. Wie gesagt,
wir kommen bei Gelegenheit gerne nochmal drauf zurück. Ich kenne mich, ich werde da definitiv reingucken und ich werde wahrscheinlich dran gefesselt bleiben, werde das zu Ende gucken und dann wird sich so ein Gesprächsbedarf anstauen, dass wir gar keine andere Wahl haben, als eine Geek-Plauder-Folge dazu zu machen.
Kurz aus dem Off, wieso trinkst du Pepsi Max, Alter?
Ich trinke auch Pepsi Max,
Bro. Du singst immer tiefer.
Nein, Bro,
Moment, bevor du mich jetzt verurteilst, ich habe im Auto ein Sixer Cola Zero und weil ich gestern keinen Bock hatte zu schleppen und schon die Tüten hatte in der Hand, die Faulheit hat gesiegt in dem Fall einfach. Deswegen muss ich jetzt vorlieb nehmen mit der Pepsi Max, dass ich später den Sixer aus dem Auto karre.
Okay, jetzt. Bro, gehen wieder zurück.
Das ist okay. Also die Pepsi Max geht als Notfall wirklich mal. Die kann man trinken, aber ich finde generell alles aus dem Hause Pepsi eher so
blöd. Das ist doch alles Geschmack.
Ach, du mit deinem Ostgeschmack hast eh keine Ahnung, so.
Mega ist das Beste.
Außerdem Las Miranda
Densevilla ja,
ist doch wohl genau. Sehr lecker.
Nee. Weil ich muss sagen, ich habe jetzt gerade hier die Fanta Orange aus Holland tatsächlich und die schmeckt auch nicht so geil wie bei uns. So. Wobei es auch die Zero-Version ist von dem her. Naja.
Echt, da gibt es einen Unterschied? Wahrscheinlich der, dass du jetzt gleich high bist nach jedem.
Nee, tatsächlich, die normale Fanta-Orange schmeckt in Holland oder Niederlanden anders als bei uns. Die ist fruchtiger.
Ich dachte, in Europa käme die aus einem Kessel. Der Unterschied bestünde nur zu Amerika.
Nee, tatsächlich nicht. Selbst in Frankreich schmeckt sie nochmal anders. Ich war ja vor ein paar Wochen auch in Frankreich und habe da auch einmal eine Fanta getrunken, weil ich versucht habe, in dem Zeitraum weniger Koffein zu konsumieren. Was schwierig ist, wenn du dann mal zwischendurch was Kaltes trinken willst, gibt es kaum was, wenn du nicht gerade Wasser trinkst. Dann bin ich zwischendurch auch mal auf Sprite und Fanta umgestiegen. Und selbst die Fanta hat nochmal wieder ein bisschen anders geschmeckt, ja.
Du warst in Frankreich? Bist du jetzt doch noch zu Goofy und Co. gekommen?
Nee, das nicht.
Für unsere Zuhörer. Unser lieber Thorben sollte dieser Tage eigentlich woanders sein, als vor dem Mikrofon sitzen und euch entzücken mit seiner bezaubernden Stimme. Denn eigentlich wollte er die Gegend unsicher machen mit Goofy, Mickey und Donald im beschaulichen, wunderschönen Disneyland.
Genau, das hat leider nicht geklappt. Nee, aber ich war vor, na gut, es ist bestimmt auch 2 Monate schon wieder her, oder 6 Wochen. Ich kann es gar nicht mehr genau sagen, war ich für ein paar Tage in Frankreich unterwegs. An der Grenze zu Belgien quasi in der Ecke. Und habe da ein bisschen die Gegend unsicher gemacht.
Cool. Ich muss ja sagen, ich war bis heute noch nicht im Disneyland. Aber
ich war zu meinem 30. da. Das habe ich mir damals zum 30. selbst geschenkt. Und ich möchte unbedingt auch noch mal hin. Das ist einfach ein richtig, richtig toller Park. Also ich liebe Vergnügungsparks an sich eh. Disneyland ist jetzt nicht unbedingt der Park für Thrill Rides. Also die haben ein paar Achterbahnen, aber darauf ist es nicht ausgelegt. Das ist wirklich ein Familienpark, der aber einfach mit so viel Liebe zum Detail gemacht wird. Klar, man sieht auch, dass einfach das Geld dafür ist und dass es im Endeffekt darum geht, Geld zu generieren. Darum wird aber auch wirklich darauf geachtet, dass es überall sauber ist, dass nirgendwo Farbe abblättert. Und so viele Details, die ich in noch keinem anderen Park, in dem ich sonst so gewesen bin, irgendwie in dieser Art und Weise und dieser Qualität gesehen habe. Für jemanden, der Disney auch nur im Ansatz irgendwie was abgewinnen kann, ist das ein feuchter Traum.
Ja, kann ich bestätigen. Als Kind war ich auch da. Aber leider als Kind hat man ja eine gewisse Körpergröße, die einen behindert, gewisse Sachen mitfahren zu können. Deswegen sind die Erinnerungen sowohl positiv
als auch. Oh, jetzt machst du dir aber Komplimente, Steven. Du bist doch heute nicht größer als damals.
Aber ich kann dich, naja, ich weiß nicht, ob es Beruhigung ist. Ich hatte dieses Phänomen als Erwachsener leider auch im Europapark. Weil auch da gibt es dann Probleme, wenn du gewisse andere Ausmaße überschreitest, dass du dann in der einen oder anderen Achterbahn nicht mitfahren darfst, weil die Bügel dann eventuell nicht schließen. Also da sind die Mitarbeiter sehr strikt.
Boah, dein Penis. Du hast Steven 2 Tomme eingetackelt. Scheiße, wir sind so unreif. Oh Gott, ey. Apropos Vergnügungspark, etwas ebenfalls sehr Vergnügliches findet sich ja im McDonald's, um da nochmal kurz darauf Bezug zu nehmen. Ich hatte ja bereits oft mit euch drüber gesprochen, und zwar McDonald's hat angekündigt, das Happy Meal für den Erwachsenen. Wie das konkret aussehen soll, weiß ich noch nicht. Lesefaul wie ich bin, habe ich lediglich die Überschrift gelesen und würde jetzt gerne mal kurz an der Stelle spekulieren. Was glaubt ihr denn, was erwartet einen erwachsenen Menschen, wenn er ein Happy Meal bei McDonald's bestellt?
Ein Dick Mac.
Ja, nee. So niveaulos gerade auch war, versuchen wir nochmal den Bogen zu kriegen. Jetzt ernst gemeint, Jungs, was erwartet ihr euch von einem Happy Meal für Erwachsene?
Also ich denke mal, in erster Linie wird es einfach mehr oder weniger nur wie so ein Maxi-Sparmenü oder wie die Dinge auch immer mittlerweile heißen. Ich komme aus, das ist noch Maxi-Sparmenü. Da wird ein großer Burger drin sein, keine kleine Pommes, sondern eine große Pommes, ein großes Getränk dazu. Und keine Ahnung, als Überraschung, wenn es sowas in der Form dann auch geben wird, sonst wäre es ja kein Happy Meal. Keine Ahnung, auch irgendwelche Sammelfiguren vielleicht dann zu Marvel und DC-Gedöns, irgendwas, was dann so ein bisschen mehr vielleicht nicht auf ganz kleine Kinder konzentriert ist, irgendwie in die Richtung, oder irgendwelche Sammelkarten von DSA, gibt es ja Karten für, ich habe keine Ahnung, Magic. Ich weiß es nicht.
Ich kenne mich mit McDonald's nicht wirklich gut aus, ich würde da jetzt auch sagen, pack da ein Big Mac rein. Ja, Pommes, was gibt's da noch? Getränke.
Ja, ich merke schon, Steven, okay. Da haben wir genau den Richtigen gefragt. Was ich sehr cool fände, wäre so ein Revival von den 90s-Spielzeugen. Also für Erwachsene, in Anführungszeichen, und zwar für die einstigen Kinder, die nun erwachsen sind. Ich bin nämlich der Meinung, dass die Junior-Tüte, so wie sie nämlich einst hieß, früher viel cooleres Zeug beinhielt, wie zum Beispiel das Spielzeug von Warner Brothers zu den Filmen Batman oder den Looney Tunes oder allgemein die ganzen Disney-Spielzeuge zu den damaligen Filmen. Darüber würde ich mich persönlich sehr freuen. Und dann würde ich auch mal wieder...
Auch das eigene Spielzeug, was McDonald's hatte, mit dem Clown Ronald McDonald, dem Hamburger Clown, und die hatten noch diverse andere Charaktere, ja, wo es immer wieder Spielzeug zu gab, was natürlich jetzt auch nicht mega hochwertig war, aber deutlich besser als der ganze Ranz, den man heute so kriegt. Ich war kürzlich mal wieder auf dieser Frankreich-Reise tatsächlich in einem McDonald's, in Deutschland dann auch, auf der Rückreise. Und dann, du hast ja immer diese Vitrinen, wo drin steht, was es gerade im Happy Meal gibt. Und da gab es dann diese Monster-Trucks von Hot Wheels. Und ich dachte erst, ach, das ist ja ganz cool. Dann habe ich mir die mal näher angeguckt. Und das Chassis unten, das war aus Kunststoff. Ja, aber die Form von dem Auto selber, also quasi das Gehäuse, was das war aus Pappe drumherum gelegt. Also absoluter Müll. Und aktuell gibt es, glaube ich, mal wieder Pokémon-Sammelkarten. Das ist dann wieder so Special Interest. Aber das meiste, was da heute drin ist, ist einfach nur noch Plastikmüll. Also wirklich Müll, mit dem du nicht mehr spielen kannst, außer vielleicht irgendwie hin und her wackeln. Aber früher war es halt irgendwie noch in einer gewissen Art und Weise Spielzeug.
Dass McDonald's an der Front stark an Qualität verloren hat in den letzten Jahren, das ist ja allgemein bekannt leider. Aber trotz dessen muss ich sagen, auch wenn ich McDonald's nicht zwangsläufig als appetitlich bezeichnen würde, dieses Gerede hat mir doch sehr viel Appetit gemacht. Und angesichts dessen, dass mein Magen bisher noch kein Frühstück gesehen hat, würde ich doch mal dezent und diskret vorschlagen, da die Uhr auch auf meiner Seite ist, lasst uns zum Ende kommen und Platz nehmen am Frühstückstisch.
Das klingt gut. Erstmal ein Big Tasty Bacon.
Ja, genau. Ich bin dabei und ich lasse mich von euch beiden beraten, was das McDonald's-Menü
ist. Zu diesem Thema vielleicht in der nächsten Ausgabe mehr, und auch ihr, liebe Zuhörer, erfahrt dann, ob es sich denn lohnt, für eine sogenannte erwachsene Junior-Tüte bzw. ein Happy Meal McDonald's aufzusuchen. Ich hoffe, an dieser Stelle konntet ihr vielleicht bereits ein paar Anregungen mitnehmen, zumindest vielleicht ein wenig Unterhaltung finden. Ihr wisst, wo ihr uns antreffen könnt, und zwar auf Instagram. Besucht uns dort, teilt eure Meinung mit den Weiten des Internets, lasst uns ein Abo und einen Kommentar da, und über eine gute Wertung auf Spotify würden uns natürlich auch sehr freuen. Ich sage an der Stelle, gehabt euch wohl und bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
Ciao.